Behutsam zog er das Stück Stoff weg, ließ seine Finger über das Gebilde aus Spulen, Drähten und Knöpfen gleiten und verharrte minutenlang in stummer Betrachtung. Alberts Traum würde das Stahldraht-Diktiergerät nicht wahr werden lassen, dafür war es nicht gut genug oder der Plan zu ehrgeizig. Doch es diente gewissermaßen als Ansporn und tägliche Inspiration für den Erfolg. Alberts Atem beschleunigte sich. Die Gedanken in seinem Kopf legten an Tempo zu, ließen Szenarien entstehen, an deren Realisierung er unermüdlich arbeitete. Er würde der Rundfunkleiter sein, der seinen Sender auf eine neue Ebene hob, empor in die Moderne. Lächelnd zog er einen Brief aus der Innentasche seines Jacketts, der mit der Morgenpost gekommen war. Endlich nahm er sich die Zeit, ihn ausführlich zu genießen. Er stammte von Herrn Kurt Stille, einem Wissenschaftler aus Dresden, mit dem Albert schon länger in regem Kontakt stand. Dessen Erfindung, so sie denn einmal ausgereift war, würde die Vision des Intendanten einen großen Schritt weiterbringen. Anstatt Hörspiele direkt zu übertragen, wollte er die einzelnen Episoden aufzeichnen und erst später senden. Fehlerfrei und wenn er damit zufrieden war. Doch die Steigerung der Qualität war nicht der einzige Vorteil. Albert würde darüber hinaus in der Lage sein, die aufgezeichneten Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt im Programm zu wiederholen, ohne das gesamte Ensemble wieder antreten zu lassen. Vielbeschäftigte Schauspieler wie Frau Simonetti oder Herr Konrad standen nur einmalig zur Verfügung. All der Aufwand, den sie in Kommissar Feldmann und der Fall Aurora steckten, gipfelte bisher in einer einzigen Übertragung. Was für eine Verschwendung von Kunst! Es sollte doch möglich sein, Hörspiele für die Zukunft zu konservieren. Niemand hatte das bisher geschafft, weil es keine geeigneten Gerätschaften dafür gab. Aber Herr Stille hatte ein Magnetband entwickelt. Und Albert war sich sicher, dass dieser Apparat den Durchbruch bringen würde. Am liebsten hätte er sofort auf den Brief geantwortet oder wäre, noch besser, selbst nach Dresden gefahren, um dem Mann über die Schulter zu schauen. Leider war er jedoch schon wieder unter Zeitdruck. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass er sich schleunigst zu den Proben für Kommissar Feldmann ins Studio begeben musste. Draußen schwang er sich auf sein Fahrrad, das er morgens in Eile an einen Laternenpfahl gelehnt hatte, und fuhr in die Senckenbergstraße zum Postcheckamt. Bei seiner vorherigen Anstellung in Berlin hatte er einen eigenen Fahrer gehabt, wobei die Anfänge des Senders auch dort recht bescheiden ausgefallen waren. Albert erinnerte sich an den aufregenden Moment im Oktober vor 4 Jahren, als sie das erste Mal auf Sendung gegangen waren. Die lange Antenne auf dem Dach des Vox-Hauses in der Nähe des Potsdamer Platzes hatte bis hinüber zum Hotel Esplanade in der Bellevue-Straße gereicht. Befestigt an einem Stab spannte sie sich über die Häuser wie eine gigantische Wäscheleine. Dennoch war sie zu kurz gewesen, um einen guten Wirkungsgrad zu erzielen. Was der Begeisterung bezüglich der ersten Übertragung auf Welle 400 keinen Abbruch getan hatte. Ein Nachhall jener unbändigen Freude des Anfangs erfüllte Albert immer noch jedes Mal, wenn er ein Studio betrat. Die Mikrofone, die Kopfhörer, die Atmosphäre, sogar der Geruch, geradezu magisch.